European Data News Hub Podcast.
Wohin steuert der Ukraine-Konflikt und wie wirksam sind die Sanktionsandrohungen des Westens in Richtung Wladimir Putin? Fragen an den Osteuropa-Experten und Leiter des Programms Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Dr. Stefan Meister. Guten Tag, Herr Dr. Meister.
Guten Tag.
Herr Dr. Meister, die NATO-Osterweiterung ist ungefähr 18 Jahre her. Trotzdem steht Europa möglicherweise am Rande eines bewaffneten Konflikts, Russland gegen die Ukraine. Und da schwebt auch dieses Thema NATO-Osterweiterung immer noch mal mit. Wieso stehen wir da, wo wir jetzt gerade stehen?
Also ich glaube, das hat vor allem was mit russischer Innenpolitik zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben 2012 Rückkehr Putins ins Präsidentenamt mit Massendemonstrationen in den großen russischen Städten. Und Putin hat sozusagen die Legitimation verloren gehabt zu diesem Zeitpunkt und hat im Prinzip systematisch das Feindbild NATO-USA nach innen wieder aufgebaut. Das war noch vor der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass. Also für ihn ist sozusagen der Feind USA und NATO ganz zentral, um nach innen sich zu legitimieren und die Unterstützung auch in der Bevölkerung zu bekommen. Ich denke, das ist sozusagen für mich eigentlich das zentrale Element der Veränderung, die wir im Moment haben. Ich denke tatsächlich, wenn wir jetzt auf die NATO-Erweiterung, NATO-Osterweiterung uns schauen, haben wir einfach eine andere Situation vor 18 Jahren gehabt. Da war es ein anderes Russland, ein Russland, was sozusagen schwach war, was bestimmte Dinge auch zugestimmt hat. Und jetzt haben wir ein Russland mit dem Präsidenten, der das Land sozusagen wieder groß machen will, Pufferzonen um dieses Land herum bauen will und ein anderes Weltbild hat, als das vielleicht jetzt die deutsche Bundesregierung hat oder viele europäische Länder haben, also eben in Einflusszonen denkt. Und in der Hinsicht stört natürlich die NATO und ihre Erweiterung in den postsowjetischen Raum, zumindest um die Staaten hinein und Putin will das letztlich revidieren.
Wenn Sie von geografischer Größe sprechen, Russland ist nur wirklich an Landmasse ja groß genug und man würde denken, jetzt braucht er nicht noch 300 Kilometer vielleicht östliche Ukraine.
So würden das russische Strategen oder auch die russische Führung letztlich nicht sehen. Also sie fühlen sich verletzbar, indem eben die NATO auch an die Grenzen Russlands immer näher herangerückt ist. Und eben auch an diesen Einflussbereich. Also ja, es ist dieses Denken von, dass das im Prinzip Teil auch des russischen Einflussbereichs ist, also inklusive der Ukraine, aber auch Georgien, ja, im Südkaukasus, Belarus natürlich auch. Und es geht letztlich darum, eine Pufferzone zu haben zwischen der NATO und Russland. Und das ist in Eliten, die einerseits im Kalten Krieg sozusagen aufgewachsen sind, andererseits aber eben sehr stark in Einflusszonen denken weltweit. Ja, also und wenn der andere etwas gewinnt, dann verliere ich etwas. Für die ist sozusagen so eine Pufferzone sehr, sehr wichtig. Aber bei der Ukraine geht es natürlich um mehr. Es geht nicht nur um eine Pufferzone, sondern es geht auch darum, dass sie jedes Integrationsprojekt, was sie im postsowjetischen Raum haben, wo Russland eine zentrale Rolle spielt, wird erst dann relevant, wenn die Ukraine Teil dieses Integrationsprojektes ist, weil sie bevölkerungsmäßig das zweitgrößte Land dieser Region ist. Ja? Und da geht es auch um Demografie zum Beispiel. Russland wird immer weniger an Bevölkerung und wenn sie sozusagen Slawen integrieren wollen, wenn sie sozusagen Bevölkerung nicht so sehr schrumpfen wollen, dann brauchen sie auch die Ukraine. Also es ist viel komplexer als jetzt nur im Sinne von Pufferzonen schaffen.
Lässt sich denn so ein Konflikt diplomatisch dann lösen?
Also im Sinne, wie wir jetzt das verstehen würden, dass wir irgendwie einen Kompromiss finden, dass man Angebote macht und dann etwas aushandelt, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass das möglich ist, diesen Konflikt tatsächlich diplomatisch zu lösen. Das ist ein Mobilisierungsregime, das braucht sozusagen einen Feind. Es braucht eine ständige Mobilisierung auch für den Sicherheitsapparat, um den sozusagen beschäftigt zu halten und auch dieses Feindbild sozusagen für die eigene Bevölkerung aufzubauen. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt Russland was geben würden im Sinne von, es darf seinen Einflussbereich um die Ukraine wieder ausbauen, dann wird es sozusagen in der nächsten Runde der Mobilisierung vielleicht ums Baltikum gehen oder um Polen gehen. Also in der Hinsicht glaube ich, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass es jetzt diese eine Lösung gibt. Wir akzeptieren jetzt bestimmte Einflusszonen und dann wird Ruhe sein, sondern es wird immer weitergehen und es ist ein Regime, was versucht sozusagen immer stärker auch seinen Macht- und Einflussbereich auszubauen. Putin sieht sich selbst als eine historische Figur, ja, der sozusagen die Slawen oder auch vielleicht die ehemaligen verlorenen Gebiete auch in einer gewissen Hinsicht zumindest wieder zurückholt. Also in der Hinsicht glaube ich, dass sie dass sie auch abschrecken müssen, dass sie die Kosten hochschrauben müssen für solche Aktivitäten und dass sie natürlich trotzdem über Sicherheit und Sicherheitsordnung mit Moskau diplomatisch verhandeln müssen.
Sie sprechen über die Kosten. Nord Stream 2 ist immer noch nicht ganz klar, die Gaspipeline, dieses Projekt, ob man es dann beerdigen würde oder nicht. Dann wurde darüber gesprochen, Russland möglicherweise aus dem SWIFT-Abkommen auszuschließen. Wenn wir mal bei SWIFT sind, können Sie mal ganz kurz erklären, was SWIFT für den russischen Handel bedeutet und was ein Ausschluss aus diesem Verfahren bedeuten würde?
Also SWIFT ist ja das wichtigste globale Zahlungssystem, ja, mit dem Sie im Prinzip im Welthandel sozusagen alle wichtigen finanziellen Transaktionen abschließen. Und das betrifft natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel Öl und Gas verkaufen wollen, Rohstoffe, Ressourcen, das ist ja das, was Russland in erster Linie verkauft, dann müssen Sie es irgendwie bezahlen. Und das tun Sie letztlich über SWIFT. Ja, und wenn Sie im Prinzip Russland vom SWIFT komplett abkoppeln würden, dann könnte Deutschland zum Beispiel sein Gas nicht mehr bezahlen bei Russland. Dann gäbe es sozusagen Probleme, auch Rohstoffe zu kaufen in Russland. Und das hätte massive Auswirkungen nicht nur auf den Gaspreis in Deutschland, sondern auch auf den globalen Rohstoff-, Öl- und Gasmarkt. Weil im Prinzip es große Schwierigkeiten geben würde, dass Russland seine Rohstoffe auf diesem Markt verkaufen kann beziehungsweise bezahlt bekommen lassen kann.
Der CDU-Chef Friedrich Merz hatte gesagt, es sei eine Atombombe, eine marktwirtschaftliche. Gehen Sie da mit?
Na, das ist so das Maximum sozusagen, was man ziehen kann. Also was man auch beim Iran, ich glaube ja, beim Iran hat man das ja auch gemacht. Bei Russland haben es die Amerikaner 2014, also mit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass, haben sie das durchgespielt und hatten das auch ins Spiel gebracht und haben festgestellt, dass es auch für sie zu teuer wird. Also das heißt, das hat ja einen gegenseitigen Effekt. Also für Russland wird es schwierig sein, seine Produkte zu verkaufen. Für Deutschland, die USA, andere Länder wird es schwierig sein, überhaupt diese Produkte zu bezahlen. Also in der Hinsicht isolieren sie Russland vom Finanz- und Bankenmarkt wird es für Russland einfach schwierig sein. Also es wird im Prinzip von der globalen Wirtschaft ausgeschlossen, ja. Und damit ist es eine Art Atombombe, ja, im Sinne von, dass es eine maximale Strafe wäre, die Russland tatsächlich sehr stark treffen würde, aber uns eben auch sehr, sehr stark treffen würde.
Lässt sich denn Russland und damit auch Putin grundsätzlich überhaupt beeindrucken durch Sanktionsandrohungen und ist der mögliche Ausschluss von SWIFT da nochmal eine Eskalation oder ist das dann einfach eine von vielen Sanktionen?
Also bei Sanktionen sehe ich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist sozusagen der Lerneffekt. Russland hat 2008 mit Georgien, also der Georgienkrieg erlebt, 2014 die Ukraine. Und es hat entweder gar keine Sanktionen gegeben oder es hat ganz schwache Sanktionen gegeben, wie 2014 zur Ukraine. Weniger als 2% des russischen Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, für die russische Führung letztlich, die werden sich nicht einigen können. Die werden sich wieder nicht auf starke Sanktionen einigen können. Die werden aufpassen sozusagen, dass sie selber nicht davon zu sehr wirtschaftlich leiden. Und das ist im Prinzip der Lerneffekt, der in Moskau eingetreten ist. Gleichzeitig, und das machen die Amerikaner ja deutlich, sind wir in einem neuen Spiel mit Russland. Und Russland macht das natürlich auch deutlich. Wenn man SWIFT zieht, das ist auch das Argument der Amerikaner, heißt es ja auch, dass man dann weniger Einfluss auf Russland hat. Also es wird sich selber noch mehr abkoppeln. Und das ist natürlich, hat natürlich auch einen negativen Effekt. Sie können Russland noch weniger beeinflussen, wenn sie solche grundlegenden Sanktionen ziehen würden. Ob das jetzt Putin beeindruckt, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also wenn Sie sich anschauen, was da in Russland gerade passiert, dass die großen Banken sich darauf vorbereiten, dass Russland von SWIFT abgekoppelt wird, auch nochmal Technologien kaufen, die sie dann vielleicht nicht mehr kaufen könnten. Also Russland bereitet sich praktisch schon auf die härtesten Sanktionen vor und hat sich in den letzten Jahren auch stärker abgekoppelt. Also es hat in den letzten Jahren auch Vorkehrungen getroffen für härtere Sanktionen, weil das Regime selber das Gefühl hat, es sei ja schon im Krieg mit dem Westen. Ja, also mit hybriden Angriffen, mit Desinformationskampagnen und so weiter, ist man ja im Prinzip schon in einer Art Konflikt oder Krieg, wie man das in Moskau sagt. Also in der Hinsicht ist Russland im Prinzip schon vorbereitet auf diese Sanktionen. Zumindest die Regierung.
Welche Mittel bleiben denn im Westen dann überhaupt?
Also ich denke, es muss natürlich trotzdem eine Sanktionsliste geben und es ist ein Fehler, von einer strategischen Ambiguität zu reden und zu sagen, Wir haben eine Liste, aber wir sagen euch nicht, was wir haben, sondern sie müssen ganz klar sagen, die und die und die Handlung kosten das und das. Weil das hat eine psychologische Auswirkung auch auf die Börse, auf die Währung und dann natürlich auch auf die Bevölkerung. Ja, so. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Druckmittel. Das zweite Mittel ist natürlich auch Abschreckung. Sie müssen militärisch abschrecken. Sie müssen den Preis, die Ukraine anzugreifen, so hochschrauben, dass man sich das eben dreimal überlegt, es zu tun. Und da muss ganz klare Ansagen auch kommen. Ja, so. Und dann müssen sie letztlich, glaube ich, müssen wir auch bereit sein, als Amerikaner, als NATO, auch als Europäer, über die europäische Sicherheitsordnung mit Russland zu reden, ohne jetzt irgendwie gleich Kompromisse zu machen. Aber es gibt nicht die Golden Bullet, ja? Es gibt sozusagen nicht das eine Element, was zu einer Veränderung in Russland führen wird, sondern sie müssen im Prinzip ihren Instrumentenkasten erweitern, auch mit der Abstufung von Sanktionen, mit Waffenlieferungen, aber auch mit militärischen Reaktionen, mit diplomatischen Aktivitäten. Und dann müssen sie in diesem abgestuften und vielfältigen Instrumentenkasten im Prinzip auf verschiedenen Klaviaturen spielen, ja? Und damit auch das russische System beschäftigen und auch die Kosten-Nutzen-Kalkulation letztlich Putins und seines Umfelds beeinflussen.
Jetzt zeigt sich der Westen doch relativ geschlossen. Glauben Sie, das überrascht Putin?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Putin das Gefühl hat, dass der Westen so geschlossen ist. Also gerade bei dem Sanktionsthema, erst war SWIFT auf den Tisch, dann war es doch nicht auf den Tisch. Deutschland spricht immer noch nicht so richtig über Nord Stream 2. Man redet jetzt über Bankensanktionen, ganz bestimmte Banken. Also so ganz klar ist es noch nicht. Aber ich glaube, was ihn schon überrascht hat, dass er mit dem Coup, den er ja da versucht hat, also diesen massiven Druck durch diesen Militäraufbau, diese zweiten Vertragsentwürfe, die er da vorgeschlagen hat, dass er dachte, er kann die Amerikaner überraschen und sie machen Konzessionen. Und jetzt sind sie doch eher geeint mit den Europäern und selbst Deutschland wird bereit sein, bestimmte Sanktionen mitzutragen. Also ich glaube, er hat gedacht, er kommt weiter mit dieser Politik. Aber das ist ein Trial-and-Error-System. Also es ist ein System, was Dinge ausprobiert. Wenn was nicht funktioniert, dann probiert es eben was anderes aus. Es ist viel, viel flexibler als unsere Systeme. Und in der Hinsicht sieht man ja auch, wo die Schwächen sind und reagiert dann entsprechend darauf. Jetzt wird der Druck halt nochmal weiter erhöht.
Sie hatten eingangs gesagt, das ist auch ein Mittel, wenn es innenpolitisch nicht so ganz sauber läuft, halt außen zu zündeln. Das kennt man ja aus der Vergangenheit, auch von anderen Staaten. Wie geschlossen ist denn die Bevölkerung dann hinter ihrer Führung, wenn es da zum Waffengang kommt?
Also Krieg ist zwar unbeliebt in Russland und man redet in der Öffentlichkeit auch nicht darum, dass es diese Möglichkeit gibt. Also auch die Informationen sind viel, viel begrenzter über das, was da gerade passiert in Russland selbst. Aber gleichzeitig ist der Feind NATO und USA eben seit 2012 und auch darüber hinaus systematisch vorbereitet worden. Ich kann mir gut vorstellen, wenn es zu einem Angriff kommt, wird es einen Grund geben, den man inszeniert, wo die NATO und die USA eine Rolle spielen werden und wo man dann im Prinzip auf etwas reagiert. Ja, also in der Propaganda wird es dann entsprechend passieren. Und da wird sich dann letztlich die Bevölkerung in großen Teilen zumindest um die Führung scharen. Ja, also ich gehe davon aus, dass wenn es zu einem Krieg kommt, die Leute das zähneknirschend, also viele zähneknirschend sozusagen, akzeptieren werden, aber sie werden letztlich loyal zu ihrer Regierung stehen und dann wird so eine patriotische Propaganda in Russland auch laufen. Ja, so, also in der Hinsicht sehe ich nicht die kritischen Stimmen im Moment in Russland. Es gibt niemanden, der was zu sagen hat und Putin dafür kritisiert, dass er das tut. Also vielleicht ein paar ältere Militärs haben das gemacht aktuell, aber jetzt niemand Relevantes im Apparat. Also er hat das unter Kontrolle und der Sicherheitsapparat ist letztlich auch innenpolitisch auf alles vorbereitet, sollte es in irgendeiner Hinsicht doch zu Demonstrationen kommen.
Wenn sich das jetzt aufschaukelt, das Ganze, kann dann auch einfach so ein Prozess sich verselbstständigen, eine self-fulfilling prophecy?
Das ist die Gefahr. Ja, also auch jetzt zum Beispiel, dass die Amerikaner verstärkt Truppen nach Europa verlegen in verbündete NATO-Staaten, erfüllt ja im Prinzip das Narrativ von Putin. Also bisher hat die NATO sich kaum um Europa mehr gekümmert. Also jetzt im Sinne von erst 2014 hat man wieder angefangen, überhaupt sicherheitspolitisch sich systematisch mit Europa zu beschäftigen. Die Amerikaner wollten sich rausziehen. Jetzt verstärken sie die Truppen. Jetzt kann er es zu Hause wiederum verkaufen, als ich habe da recht gehabt. Ja, so. Also in der Hinsicht ist die Gefahr natürlich schon da, dass die einen was tun, also auch so Tit-for-Tat-Reaktionen, ja, dass die einen was tun und die anderen reagieren und dass, wenn so ein Krieg anfängt, man auch in bestimmte Dinge reingezogen werden könnte. Ich meine, deswegen sind die Amerikaner auch so vorsichtig, haben ihr Militärpersonal aus der Ukraine abgezogen, weil sie befürchten, in den größeren Krieg mit Russland reingezogen zu werden. Aber gerade wenn sie dann mit einer Sanktionspolitik anfangen, dann kann natürlich auch irgendwann Putin entscheiden, dass die Gaspipeline zugedreht wird, dass bestimmte Rohstoffe auf die Weltmärkte nicht mehr geliefert werden. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auch dann dann auf die globale Weltwirtschaft und könnte dann wieder andere Reaktionen hervorrufen. Also das ist die große Befürchtung. Man redet vielleicht nicht genug, man hat keine Formate, in denen man darüber redet, aber es ist auch so eine, so, es ist so ein Missverständnis. Also man redet aneinander vorbei. Das Denken in Russland und in den USA und in Europa ist einfach völlig unterschiedlich. Kosten-Nutzen-Kalkulationen sind völlig unterschiedlich. Und das macht es so gefährlich, auch wenn solche Dinge dann passieren.
Da ist ja dann ein Stück weit auch Ihre Rolle. Sie beraten die Bundesregierung, da als Übersetzer aufzutreten. Die Bundesregierung ist noch jung im Amt. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder ist das egal, weil die nachgeordneten Stellen und Ministerien ja weiterarbeiten?
In so einer Krise ist es ein Nachteil, dass die Bundesregierung erst frisch im Amt ist. Also wenn Frau Merkel jetzt Kanzlerin noch wäre, mit ihrem Zugang zu Putin, mit auch diesem Verhältnis, was sie miteinander aufgebaut haben, also jetzt im Sinne von einer Form von Vertrauens- und Respektverhältnis, wäre sie diejenige gewesen, die als erstes mit Moskau telefoniert hätte, die als erstes nach Moskau gereist wäre und die auch Europa geführt hätte mit Blick auf Russland. Das tut der Kanzler ja im Moment nicht, also Olaf Scholz. Ja, er ist einer der Letzten, der nach Moskau reist und auch nach Kiew. Er hat bisher kaum Gespräche geführt, jetzt mit russischen Vertretern. Und die Bundesregierung hat keine konsolidierte Russlandpolitik. Wir haben eine Vielstimmigkeit zwischen den Parteien, innerhalb der Parteien, zum Umgang mit Russland und der Ukraine. Und das Verhalten Deutschlands, die fehlende Kommunikation oder auch die unklare Kommunikation verunsichert vor allem auch die Alliierten und auch die Ukraine selbst. Ja? Also in der Hinsicht ist sozusagen eine neue Bundesregierung, die selbst noch nicht so genau weiß, wie sie in diesen Krisen reagieren soll und auch miteinander noch nicht so gut funktioniert, jetzt auch den unterschiedlichen Ministerien, sind eher ein Nachteil als ein Vorteil.
Wird diese Krise, die momentan da ist, in ihrer Ernsthaftigkeit begriffen?
Das frage ich mich auch manchmal, ehrlich gesagt. Ich glaube, also die Bundesregierung ist sich schon bewusst, dass das eine ernste Krise ist. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner und andere Alliierten das sehr, sehr deutlich machen, auch mit Dokumenten und mit Geheimdienstinformationen. Ja? Aber mein Eindruck ist, dass es ist ein grundsätzliches Problem, was wir in Deutschland haben. Ich glaube, unsere Elite, aber auch Teile unserer Gesellschaften haben immer noch das Gefühl, wir sitzen in einer Komfortzone. Wir sind noch in einer Situation, wo wir uns aus bestimmten Konflikten einfach rausziehen können und dann wird alles gut. Aber die Welt hat sich verändert in den letzten Jahren. Russland hat sich grundlegend verändert und unsere Politik hinkt im Prinzip diesen Veränderungen hinterher. Wir haben gar nicht die Instrumente, die militärischen, auch was Sanktionen betrifft, aber auch die Bereitschaft, um auf solche Krisen adäquat zu reagieren. Und das ist das Problem. Ja, also, dass wir im Prinzip gar nicht handlungsfähig sind in so einer Krise.
Dann zum Ende einfach die Frage nach einem Ausblick. Was erwarten Sie für die kommenden Tage und Wochen?
Also ich gehöre ja immer noch zu den Skeptikern, die nicht glauben, dass Russland wirklich einen großen Krieg in der Ukraine will, weil einfach auch aus einer russischen Perspektive die Kosten sehr, sehr hoch sind, ja? Und man dann auch in so einen längeren Krieg reingehen könnte. Aber Putin ist inzwischen in einer Situation, wo er irgendwas machen muss, um nicht Gesicht zu verlieren, ja? Und in der Hinsicht, glaube ich, wird es in irgendeiner Form in den nächsten Tagen, in den nächsten ein, zwei Wochen eine Form von Krieg geben. Also alle Anzeichen zeigen dahin. Ja? Also ich will jetzt auch nicht irgendeine Hysterie sozusagen schüren, wie das die Amerikaner vielleicht in Teilen tun. Aber meine Befürchtung ist, dass es eine gezielte, kleinere Aktion im Donbass geben wird und darüber hinaus Richtung Schwarzmeerküste. Und dass das sozusagen so eine Art Blitzkrieg, ja? Dass man im Prinzip in wenigen Tagen versucht, etwas zu nehmen. Und das kann ich mir zunehmend leider immer mehr vorstellen, dass es tatsächlich zu so einem militärischen Konflikt kommen kann.
Um dann am Ende wieder gemeinsam am Verhandlungstisch zu sitzen oder haben wir dann eine neue Eiszeit?
Naja, dann wird es darum gehen, was bekommt man jetzt dafür? Und dann wird man vielleicht nochmal den Druck erhöhen. Also es könnte in eine Salamitaktik übergehen, zu schauen, gibt es dann Sanktionen? Sind sie schwach, sind sie stark? Können wir vielleicht weitergehen, weil wir sozusagen, am Ende gab es da nicht viel? Oder kann man das im Prinzip auch benutzen, um die Ukraine nochmal mehr unter Druck zu setzen, um dann vielleicht auch im Rahmen der Normandie-Verhandlungen, Minsker Formate, mehr auszuhandeln? Russland wird das dann als eine Art Verhandlungsmasse benutzen, um wiederum das auszuhandeln, was es will, nämlich Einflusssphären anerkannt zu bekommen, Pufferzonen sozusagen garantiert zu bekommen, keine NATO-Erweiterungen mehr und möglicherweise auch ein stärkerer Rückzug der Amerikaner aus Europa. Und dafür wird es sozusagen dann das, was es dann bekommen hat, was es sich genommen hat, wird es dann benutzen, um deutlich zu machen, wir sind auch bereit, noch weiterzugehen.
Haben Sie vielen Dank.
Sehr gerne.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news